Moin Internet, ihr hört Folge 180 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir, wie immer, im digitalen Gemeinschaftsraum heute, Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
Mit diesem Podcast reist ihr jetzt in der Zeit zurück und wir reisen in der Zeit nach vorne, denn es ist mal wieder soweit. Einer von uns hat Urlaub, diesmal bin ich wieder der Schuldige. Und deswegen müssen wir die gut geplanten Aufnahmetermine ein bisschen herumwurschteln. Und wir nehmen tatsächlich jetzt eine Woche vor dem eigentlichen Aufnahmetermin auf. Das heißt, wenn in dieser Woche zwischen dem heute 30. September und dem 6. Dezember, wollte ich schon sagen, Oktober und dem 6. Oktober in dieser Woche irgendwas crazy Wildes rauskommt, seht es uns nach, dass wir es nicht berücksichtigen können, weil wir können ja nicht in der Zeit zurückspringen. Deswegen gibt es heute, naja, auf jeden Fall immer noch aktuelle Spiele, wenn ihr das hört. Ja, also.
Größtenteils, ja. Sagen wir größtenteils.
So, größtenteils. Genau, und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los. Ich glaube, ich fange an diesmal.
Ja, ich habe beim letzten Mal angefangen.
Dann starten wir direkt rein und ich spoilere schon mal. Dieses Mal sind beide Spiele nicht nur ganz okay, sondern ziemlich cool, wie ich finde.
Oh Gott sei Dank.
Also es geht nach oben, die Kurve zeigt nach oben. Und zwar fangen wir an mit Wonder Stars. Wonder Stars ist im Kern eigentlich ein JRPG. Zumindest was die Kampfsequenzen angeht. Und ein Visual Novel auf der anderen Seite, eine Kombination aus diesen beiden Elementen, ist entwickelt von einem ganz, ganz kleinen Team namens Paper Castle Games aus ursprünglich Venezuela. Jetzt sind die in Spanien wohl beheimatet und es ist quasi nur ein Trio, also ein ganz kleines Team. Und ist das zweite Spiel von diesem Studio. Das erste ist, glaube ich, 2018 erschienen. Genau, und vorweg, wenn ihr jetzt gerade fleißig nebenbei in den Shownotes guckt oder sucht nach Wonder Stars und die Steam-Seite aufruft, ihr werdet direkt sehen, okay, dieses Team wurde sehr beeinflusst von Akira Toriyama, dem Macher von Dragon Ball oder im Games-Kontext Dragon Quest. Da hat er ja auch die visuelle Identität gecraftet und die Charaktere. Und dieses Spiel sieht extrem nach Dragon Ball aus. Und das ist auch so ein bisschen der Inhalt des Spiels. Also man spielt dort die 14-jährige Ringo. Ringo ist japanisch für Apfel. Und sie sieht auch so ein bisschen aus, also die Frisur, so ein bisschen wie so ein roter Apfel, ne? So ein bisschen. Ne? Die ist weise und ist bei ihrer Oma Anzu untergekommen. Anzu heißt auf Japanisch Aprikose. Also viele der Hauptcharaktere haben Fruchtnamen. Und genau, ihre Oma. Also dort ist es sehr idyllisch bei ihrer Oma, aber auch so ein bisschen langweilig. Und aus der Ausweg daraus ist für Ringo, sie trainiert Kiai. Kiai ist in diesem Kontext eine Kampfsportart, die aber durch Wörter ausgetragen wird. Das heißt, Wörter werden zu Angriffen. Das heißt, man schreit quasi diese Angriffe hinaus, zum Beispiel super schneller Feuertritt. Und dann macht man einen super schnellen Feuertritt und genau, bekämpft damit seine Gegner. Und es fängt ganz simpel an, man muss mich für Oma einkaufen. Und während man dann auf dem Weg zum Einkaufen ist, sieht man am Strand eine Sternschnuppe, wie man denkt, zuerst runterfallen. Aber diese Sternschnuppe ist eigentlich ein Raumschiff-Bike, so ein Raummotorrad. Und damit reitet an Wolf mit E hinten dran. Wolf ist, wie der Name schon sagt, ein Wolfsmensch. Also es gibt in diesem Spiel sehr, sehr viele anthropomorphe Tiere. Also von Capybaras, die irgendwie so Surfer-Dudes mit Capybara-Köpfen oder irgendwie so Krabben, die so Mr. Krabs-mäßig auch sprechen können und rumlaufen. Und dieser Wolf sucht etwas. Und zwar sucht er ein Teil einer magischen Karte, der sogenannten Wonder Stars-Karte. Und wie sie herausstellt, alle diese Teile der Karte, also die Karte ist in viele, viele verschiedene Teile zerteilt und jeder Teil zeigt quasi auf die anderen Teile im Universum, egal wie weit sie entfernt sind. So ungefähr. Das heißt, die Karte selber, dieser Kartenteil, ist ein Kompass, der zu anderen Kartenteilen führt. Und das hat Wolf auf diese Insel geführt, weil nämlich Ringo in ihrem Handyanhänger ein Kartenstück hat. Und Wolf wird so ein bisschen als, ja, so ein leicht shady Charakter dargestellt, was dann auch darin gipfelt, dass er dieses Kartenstück eben klaut von Ringo. Und dann verfolgt man ihn, fängt ihn schließlich oder liefert sich dann einen Boss-Battle mit ihm. Und dann wird er samt Kartenstück soll ausgeliefert werden an eine Piratencrew, deren Kopf X heißt, also AX. Und das Spiel suggeriert sehr heftig, dass er auch die X-Person von Wolf ist. Also schon direkt Spannung drin. Und Wolf verliert diese Kartenteile, die Piraten zischen ab, aber was die Piraten natürlich nicht wissen, ist, dass die Großmutter hat auch noch einen Kartenteil, weil der Bruder von Ringo, Nashi, japanische Birne, ist von zu Hause abgehauen und die Oma hat das Kartenteil behalten, weil sie dachte, ja, vielleicht, wenn er wieder nach Hause kommen möchte, dann findet er uns. So. Und Ringo ist natürlich außer sich, weil sie meint, warum haben wir nicht irgendwie meinen Bruder gesucht? So, ich vermisse natürlich meinen Bro. Und nimmt sie jetzt als ihre Aufgabe wahr, ihren Bruder zu finden. Und weil natürlich dieses eine Kartenteil noch da ist, wird das eben genutzt, um erst die Piraten aufzuspüren und dann eben, ja, den Bruder zu suchen. Wolf hat eine eigene Motivation. Wolf hat, wie man in einer Zwischensequenz sieht, Schulden. Und der Schuldeneintreiber, Mr. Rabbit, der möchte diese Karte eben haben. Und deswegen ist natürlich Wolf auf der Suche nach der Karte. So, und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Das heißt, es wird sehr viel intergalaktisch. Man reist über verschiedene Planeten dieser Karte hinterher, trifft ganz viele skurrile Charaktere, wie man auch im Trailer irgendwie schon sehen kann. Und ist strukturiert so ein bisschen wie auch Anime-Episoden. Also es gibt 10 Episoden, in Anführungsstrichen, die alle so einen eigenen Titel haben, eine eigene Zusammenfassung. Und die aus einer bestimmten Anzahl von Übersichtskarten zusammengesetzt sind, weil man bewegt sich grundsätzlich mit Ringo über so ein Bildschirm, der quasi von der Karte bedeckt ist. Und dann gibt es eben so Ausgänge, wo man eben zur nächsten Karte kommt. Und das ist so ein Node bei dir. Also man läuft dann eben über bestimmte Punkte. Ne? Und manche sind einfach nur, ja, Punkte. Aber an anderen Punkten gibt es eben auch Dialoge zu führen oder irgendwelche Schätze zu finden, einen Shop oder sowas. Und natürlich Kämpfe, ganz wichtig, weil Kämpfe sind schon so der, sag ich mal, zentrale Punkt des Spiels. Und das läuft eben so ab, man hat mehr oder weniger ein Arsenal an Wörtern, das sind einmal Aktionen wie irgendwie Tritt, Klaue, Kopfnuss, aber auch sowas wie Items benutzen oder blocken. Was man einsetzen kann, dann hat man Wörter, so Modifikatoren wie, es gibt den Modifikator Wide, dann kann man eben mit einer Attacke zwei Gegner gleichzeitig angreifen oder sowas wie Fast, dann verringert sich der Cooldown, weil natürlich jedes Wort auch einen bestimmten Cooldown hat, bis er wieder eingesetzt werden kann, ne, man kennt's. Und dann gibt's immer noch Elementareffekte, also sowas wie Feuer oder Wasser oder Elektrizität, die dann auch bestimmte Statuseffekte hervorrufen können. So. Also man kann da wild durcheinander kombinieren. Man muss oder man sollte aber auch gucken, dass man immer rausfindet, welche Schwächen und Stärken die Gegner haben, weil sie sind resistent gegen bestimmte Sachen, sie sind immun gegen bestimmte Sachen, bestimmte Sachen verletzen sie eben besonders stark, genauso wie man selbst auch. Man hat auch Schwächen, Stärken und Immunitäten. Und ja, das ist so ein bisschen das Taktieren bei diesem Kampf, dass man eben guckt, okay, es gibt auch Wörter, ich habe zum Beispiel erst gefunden, das heißt einfach Instinkt. Und mit Instinkt, da kann man, glaube ich, insgesamt 4 aus dem Pool von Schwächen und Resistenzen und so aufdecken. Das ist natürlich ganz nützlich, wenn man das hat. Wenn man es am Anfang des Kampfes einfach einsetzt. Und genau, beschränkt ist der Einsatz dadurch, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Slots hat. Also man hat am Anfang, glaube ich, so 4 oder 5 Slots. Und manche Wörter brauchen nur 1 Slot, manche Wörter brauchen 2 Slots. Das heißt, da muss man eben auch haushalten. Und wenn die Slots aufgebraucht sind, muss man seine Runde beenden, dann ist der Gegner dran. So, also eigentlich ganz klassisch, so rundenbasierte JRPG Kämpfe, sage ich mal. Aber was auch besonders ist daran, es gibt natürlich finanzielle Währung, aber es gibt auch Ehre als Währung. Honor. Und wenn du einen Gegner so weit beschädigst, dass er in so einem bestimmten Range ist, die vorher festgelegt wird von Lebenspunkten, dann gibt er auf. Du kannst weiter draufhauen, aber du kannst auch sagen, okay, Peace, wortwörtlich Peace heißt es oben rechts. Ringo macht ein Peace-Zeichen, das Spiel ist vorbei oder der Kampf ist vorbei und du hast gewonnen. Und dann bekommst du mehr Ehrenpunkte, was wichtig ist, weil damit levelst du zwischen Episoden auf deine Attribute, also mehr Lebensenergie, mehr Slots, mehr Wörter, die du mitnehmen kannst, sowas in die Richtung. Kannst auch Wörter kaufen zwischen Episoden dann, die dann fest in deinem Wortschatz mit drin sind. Und du bekommst auch, wenn du Gegner besiegst und sie eben ziehen lässt, Pep-Up nennt sich das. Das ist, ja, das ist wie so ein Trait. Also die kannst du ausrüsten, dass dann zum Beispiel am Anfang jedes Kampfes wird dies und jenes aufgedeckt, so ungefähr. Oder deine Wasserangriffe sind stärker, sowas in die Richtung einfach. Ne? Das sind diese sogenannten Pep-Ups, die du dann hast und die du eben auch ausrüsten kannst. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, friedvoller zu agieren und die Gegner nicht irgendwie K.O. zu schlagen, sondern eher, naja, in Anführungsstrichen, Freundschaften zu schließen mit deinen Gegnern, Gegnerinnen. Genau, und ja, das ist eigentlich das ganze Spielkonzept. Die Charaktere sind, finde ich, also man muss es mögen, man muss diesen Anime, diesen 90er-Jahre-Anime-Vibe mögen, diese total überdrehten Charaktere, diese sehr überspitzt, witzig geschriebenen Charaktere. Ja, einfach wie so die klassische Dragon Ball-Serie vielleicht. Also Dragon Ball Z oder Z oder Z. Auch noch vielleicht, aber so in der Richtung. Also wenn man diese Art von Anime mag, dann kommt man mit dem Writing, glaube ich, auch gut klar. Und ich finde es auch, also visuell top. So super, super detailreich und, naja, wie gesagt, fast schon Toriyama-Fanservice. Rest in Power, der ist ja mittlerweile verstorben. Der Zeichner und Erfinder. Und ja, natürlich spielt da viel Nostalgie rein. So, bei mir zumindest persönlich. Aber ich finde, die Charaktere sind auch schon. Also, ich habe jetzt erst eine Episode gespielt, tatsächlich. Also, bin jetzt mitten in der zweiten drin. Und die Charaktere sind aber schon. Also, sie sind schon mit Leben gefüllt, tatsächlich. Man merkt auch so, die haben ihre eigene Motivation. Also, Ringo zum Beispiel ist eigentlich eine Einzelgängerin, die kommt nicht so gut in der Schule klar, wird so ein bisschen gemobbt, so, und flüchtet sich halt so in diesen Kampfsport. Und dadurch, dass sie eben jetzt mit Wolf zwangsweise zusammenarbeiten muss, schafft sie halt einfach so, oder ist wahrscheinlich dann so die Idee, dass sie einfach lernt, einfach Bindungen aufzubauen und so diese nicht verarbeiteten Verlust ihrer Eltern und ihres Bruders, den sie überspielt halt mit so, ne? Ich bin irgendwie klein und jung und will mich trotzdem schon mit den Größten prügeln, so ungefähr. Dass sie das auch ein bisschen verarbeitet und ist ein bisschen, ja, ist fast schon so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte steckt da auch mit drin. So raus in die weite Welt, abnabeln von der Großmutter, irgendwie auch die Großmutter muss lernen, loszulassen und so. Also finde ich schon bis jetzt ganz gut gemacht. Genau, also ich bin, wie gesagt, eine Episode drin oder eineinhalb, besser gesagt. Und ja, werde mich auf jeden Fall, glaube ich, zurückmelden, wenn ich durch bin damit, zumindest ganz kurz, weil ob es das hält, was ich mir davon verspreche, sage ich mal. Ja. Mhm. Genau.
Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass jedes Spiel nur eine neue Mischung aus bestehenden Elementen ist. Und ich finde, das wird hier ganz besonders deutlich irgendwie. Also es erinnert mich auch so ein bisschen an Ranma oder Inuyasha. Ich bringe die immer so ein bisschen durcheinander. Und dann so Persona und Octopath Traveler. Das sind auch irgendwie. Ja, so das mit den Worten und Fokus auf Resistenzen und Weaknesse und sowas und dass du dann nicht zu Ende kämpfen musst, aber also wie lang geht das ungefähr, das Spiel, weißt du das?
So 10 bis 15 Stunden, also 60 bis 90 Minuten pro Episode.
Okay, ist mir zu lang, Aber gut für alle, die das spielen wollen, weil es klingt schon irgendwie cool. Auch von Fellow Traveler, die kennt man ja.
Richtig, also
gepublished, kennt man. Nicht entwickelt.
Ja.
Ja, spannend.
Naja, ich werde auf jeden Fall darüber berichten und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du sagst, 10 Stunden ist es mir wert oder reicht. Darüber gehört
ich leg mich
zu haben.
Hier und jetzt fest.
Okay, du wirst es nicht spielen. Fair. Völlig fair.
Nee.
Völlig fair.
Ja.
Es gibt ja auch genug andere Titel, die man sich angucken kann. Zum Beispiel eins von deinen Spielen.
Ja. Clover Pit zum Beispiel. Clover Pit. Als ein Wort, aber weil es zwei Wörter sind mit großem C und großem P, finde ich extremst belastend, diese Wahl des Namens, aber es ist okay. Und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Ich habe die Vollversion nicht gespielt, nur die Demo. Und es war jetzt auch schon eine Weile her. Ich habe das nochmal aufgefrischt. Man möge es mir nachsehen, aber ich hatte einfach andere Dinge zu tun. So.
Ja.
Aber ich möchte trotzdem drüber reden. Ich finde, das ist nämlich spannend. Aus diversen Gründen. Also es ist so eine Mischung aus Balatro und Buckshot-Roulette, würde ich sagen. Von Panic Arcade, die haben das entwickelt und Future Friends Games publishen das. Die haben jetzt zuletzt The Cabin Factory auch veröffentlicht, was ja bei diesem ganzen YouTube-Horrorspiel, meine Nachbarin kommt nach Hause und es ist voll laut gerade. Ich hoffe, man hört das nicht. Es lenkt mich ab.
Man hört gar nichts tatsächlich.
Das ist gut. Also, The Cabin Factory haben die gemacht und das war ja super beliebt bei den ganzen Horrorspiel-YouTubern und Streamern. Du gehst also in so eine Hütte und dann musst du sagen, haunted oder nicht haunted und dann passieren so Jumpscares halt. Und Clover Pit hat auch so einen kleinen Horroraspekt. Man ist in einem winzigen Raum. Ist es ein Raum? Ist es eine Zelle? Irgendwas dazwischen. Vor einem, man kann sich da frei drin bewegen, aber so zur Orientierung. Vor einem ist ein Spielautomat, links eine verschlossene Tür, rechts ein ATM, bei dem man aber nur Geld einzahlen kann und hinter einem ist ein Trinket-Shop und eine Toilette. Und unten ist ein Gitter, Boden und darunter ein Abgrund. Und Ziel ist es, in x Runden Betrag Y einzuzahlen in diesen ATM. Und das erreicht man durch diesen Spielautomat. Das ist so ein einarmiger Bandit. Und auf dem sind 3x5 Symbole. Und einerseits sind die Symbole selbst wichtig. Die können zum Beispiel einen Goldmodifikator haben, sprich, die sind dann permanent mehr wert und der Ausgangswert für alle ist 1. Aber dann ist halt auch die Anordnung wichtig. Und es gibt sowohl für wie viel ist dieses Symbol gerade wert, als auch welche Anordnungen bringen überhaupt Geld, so Poster, die man konsultieren kann, damit man weiß, was der Automat da gerade zusammenrechnet. Und also welches Muster quasi diese Symbole bilden, gibt an, wie viel Geld man quasi bekommt, bei wie viel das, was man reingegeben hat, multipliziert wird. So. Und man gibt halt einen bestimmten Betrag in diesen Automaten. Da hat man die Wahl, wie viele Runden man spielen möchte. Wenn man einen größeren Betrag einzahlt, kann man auch mehr Runden spielen. Also kriegt dann so ein bisschen Mengenrabatt, aber das muss man sich ja doch leisten können. Und es gibt Gründe, das nicht zu machen. Und dann zieht man halt ein paar Mal und hat dann meistens am Ende weniger Geld als vorher, wie Spielautomaten halt funktionieren. Damit es nicht so ist, gibt es diese Trinkets, also so Glücksbringer quasi. Zum Beispiel kann man einen haben, der bei einem bestimmten Symbol diesen Goldmodifikator erhöht. Oder einen, der permanent dein Glück erhöht. Oder einer, der bei 2 Kleeblättern einen extra Zug bringt. Sowas in die Richtung. Man kann aber nur 7 davon haben und muss sich dann entsprechend eine Strategie überlegen. Also so eine Art Bild. Geht man darauf, dass man extra viele 7 hat oder möglichst viele Gratiszüge. Also so ein bisschen abwägen dann. Und erschwerend kommt hinzu, dass dieser Betrag, den man einzahlen muss, sich exponentiell erhöht und man ist einfach schnell raus. Wenn man die letzte Runde gerade so mit Ach und Krach geschafft hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man die nächste Runde nicht mehr schafft. Und es gibt dann aber auch so Glücksbringer, die Zinsen erhöhen, weil was du einzahlst, darauf bekommst du Zinsen für die nächste Runde dann. Und dann gibt es noch eine andere Währung mit so Tickets, die du dann in Glücksbringer investieren kannst. Das ist alles so ein bisschen, es wird dann auch ein bisschen complicated. Und das war mein erster Stolperstein ist jetzt irgendwie voll das falsche Wort. Meine erste Hürde für dieses Spiel. Weil es war dann doch ein bisschen viel, um reinzukommen. Da passiert schon viel und dann hast du auch noch unterschiedliche Währungen und weißt gar nicht, wie du an welche kommst am Anfang. Das fand ich dann später machbar, aber ich weiß nicht, ob man das braucht. Was auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass du einen Teufel bekommen kannst. Also wenn du 666 hast als Ergebnis an diesem Spielautomat, ist das ganze Gold, das du in dieser Runde quasi gesammelt hast, in diesem Schwung, ist futsch. Und dann gibt es noch ein Telefon. Das klingelt ab und zu mal und dann ist da eine besorgte Person dran, die sich um deine Spielsucht sorgt. Und dann kannst du immer irgendwas antworten, so von wegen, ja, ich kann jetzt nicht, ich muss noch kurz ein neues Geld abheben oder ich schwöre, diesmal werde ich reich. Ich habe jetzt eine Strategie, diesmal wirklich. Und dann bekommst du so Perks. Also es ist nicht immer ein Bonus. Manchmal bringt es dir auch überhaupt nichts, hatte ich so das Gefühl. Ich habe das meistens ignoriert oder irgendwas angeklickt. Und diese Glücksbringer, die kann man freischalten nach und nach. Entweder indem man besondere Sachen über den Spielautomaten erreicht oder indem man die paar Sachen, die man in dieser kleinen Zelle machen kann, macht. Und was mir jetzt bei der Demo aufgefallen ist, ich habe schon Lust, das nochmal richtig zu spielen, um zu gucken, ob sich das auch geändert hat. Man hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Das Spannende an sowas wie Balatro ist ja, dass du wirklich 1000 Milliarden Wege gehen kannst, um an möglichst viel Geld zu kommen. Dass du hunderttausende Möglichkeiten hast, deine Karten irgendwie zu zinken oder zu modifizieren und dann entsprechend anders spielen kannst. Und das war hier noch nicht so richtig der Fall. Einerseits, weil die Glücksbringer nicht so viel Einfluss haben wie so eine gezinkte Karte bei Balatro. Da ist er noch sehr viel vom Glück tatsächlich abhängig. Und andererseits, weil es einfach also es ist relativ straightforward. Du brauchst halt die gleichen Symbole in der und der Anordnung und dadurch kriegst du Geld. Und ich glaube, also ich hatte es ein paar Mal, dass ich wirklich lächerlich viel Geld bekommen habe. Und das ist schon möglich, auch hier total over the top zu gewinnen. Aber es ist, glaube ich, vielleicht bin ich auch einfach dumm und ich habe es nicht durchdrungen, dieses Spiel. Gehen wir mal davon aus, dass nicht. Da ist einfach noch sehr viel vom Zufall abhängig. Und das ist irgendwie, glaube ich, Sinn der Sache bei einem Spiel, wo es um einen einarmigen Banditen geht und wo auch Spielsucht und sowas thematisiert wird. Aber der Spielspaß war kurz. Ich fand es nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob sich das auf Dauer für ein ganzes Spiel trägt. Was da vielleicht dem entgegenwirken kann, ist, dass es ja so eine Art Story gibt. Es wird ja schon angeteasert, dass du da irgendwie raus kannst, dass du dann was, den großen Preis gewinnen kannst, wenn du den ATM bis zum Ende bezahlst und so weiter. Ich glaube, das wäre nochmal spannend. Das ist so ein bisschen Inscription-mäßig, dass du vor einem Spiel bist, von dem du denkst, du kannst es nur verlieren und irgendwann kommt der Run und du schaffst es dann doch und dann erfährst du, was da eigentlich los ist. Vielleicht so in die Richtung. Aber um das abzuschließen, ich fand irgendwie die Idee total spannend. Und auch, also so, Es ist, weiß ich nicht, es war irgendwie dann doch befriedigend, an diesem Ding zu ziehen und ja, vielleicht so ein paar Münzen zu bekommen. Und es ist schon spannend, wenn du, es gibt auch einen Glücksbringer, der schützt dich vor diesem Teufel. Und wenn der dann weg ist und du aber noch zweimal dran ziehen musst, das ist schon Nervenkitzel, wenn du hoffst, dass deine 13 Millionen nicht verloren gehen. Ja. Ja, das Clover Pit. Clover Pit.
Ja. Ja, ich hatte das für mich, ich hatte auch Demo gespielt. Ich habe das auch so für mich eben so zwischen Buckshot Roulette und Inscription eingeordnet. Und also ich glaube fast, dass wenn es dann heißt, hier die Tür geht auf, dass dann einfach ein nächster Raum kommt, dass es nicht das Ende sein wird.
Ja.
Wenn das so sein sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sich noch tragen könnte, weil Inscription war ja auch, also nur dieses Deckbuilding-Ding, ja, schon auch interessant, aber Inscription wurde ja dadurch interessant, dass es natürlich, es gab dieses RNG, also nicht das RNG, dieses ARG. Also, dass man dann ja quasi außerhalb des Spiels noch irgendwie so ein Alternate Reality Game hatte und das Ganze drumherum und die Rätsel, die drumherum waren, diese Mini, fast schon adventure-mäßigen Rätsel, die du dann lösen musstest. Und ich weiß natürlich, also man weiß, glaube ich, einfach nicht, ob Clover Pit diesen Scope hat. Aber falls ja, dann glaube ich, trägt es sich schon. Aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich auch sagen, von meiner Einschätzung her, ja, fraglich, ob das irgendwie dann so lang relevant bleibt, Spaß macht, was auch immer. Aber die Idee fand ich auch spannend. Und vor allem ist es so ein bisschen, also es sind jetzt bisher nur 3 Spiele in diese Richtung, aber vielleicht kommen jetzt nach den Balatro-Likes die einarmigen Banditen-Likes, weil ja. Clover Pit, dann, ich hatte ja Perilous vorgestellt, dieses kleine
Ach, genau, so hieß das.
Ding, wo es ja auch darum ging. Und dann gab es noch eine Ankündigung zumindest von einem Spiel, das auch so Fantasy Dungeon Crawler mäßig ist, auch mit diesem, dieser Real-Mechanik, sag ich mal. Wir machen das mal wieder ganz, ganz Podcast-typisch Live-Recherche.
Mir sagt das überhaupt nichts. Aber vielleicht, ja. Ich meine, da habe ich jetzt also auch keinen Maßstab.
Ja gut, ich finde nur Perilous tatsächlich gerade. Es gibt aber auch noch einfach nur das Spiel One-Armed Bandit. Casino-themed roguelike, where actions are determined by a slot machine. Spannend.
Ha. Huh. Wie heißt spannend, das spannend. Auf Englisch, dieser einarmige Bandit? Slot Machine einfach?
Nee, One-Armed Bandit.
Ah ja,
One-Armed. Aber vielleicht Slot Machine Dungeon Crawler, vielleicht kommen wir da zum Ziel. Nee, nicht wirklich. Slot and Dungeons gibt es. Da geht es.
Spin Hero.
Spin Hero.
Nee, das ist älter. Hero.
Ja.
Slots and Daggers wird mir noch vorgestellt.
Slots and Daggers ist, glaube ich. Aber guck mal, dann ist es ja tatsächlich, dann sind wir vielleicht doch etwas auf der Spur, weil wenn wir jetzt schon bei kurzem Googlen irgendwie schon 5, 6 Spiele finden,
ja,
dann ist das vielleicht das nächste Ding. Ja, Slots and Daggers, das meinte ich, genau.
Das sieht gut aus.
Ja. Und ist auch frisch erschienen. Guck an.
Nee, bald verfügbar ja steht hier. Eine Demo gibt
stimmt,
es.
Stimmt, ja. Ah, die Demo, ja, richtig, richtig, du hast recht. Du hast natürlich völlig recht. Und ich glaube, ist auch ein deutsches Spiel. Ja. Witzigerweise sehe ich gerade von dem Typen, der Summerhouse gemacht hat, wo man einfach ja nur so ein bisschen Diorama-mäßig so ein Haus mit so, so Lo-Fi-Beats-Style zusammenbaut. Und jetzt Slots and Daggers.
Geil. Behalten wir spannend. Im Blick, vielleicht stellen wir das bei einer der nächsten Folgen vor.
Ja. Also,
ich muss kurz
markiert unsere Worte. wie man das so sagt. Ja. Die Welt der einarmigen Banditen-Likes ist hier.
Ja, ich muss kurz meine Orange Cream Cola aufmachen, warte.
Das ist okay. Warst du irgendwo in einem Asialaden einkaufen, weil du so spannende Spaßgetränke hast, wie dieses, nee, was war das? Das war nicht Jasmin.
Chrysanthemen-Eistee war das letzte Mal.
Chrysanthemen-Eistee und jetzt ja. Cream Cola.
Ja, ich war bei meinem Asiamarkt, bei dem Asiamarkt meines Vertrauens. Aha. Am Bahnhof in Hamburg, hinterm Saturn.
Ja.
Mhm. Das ist der Beste.
Der ist richtig gut, das stimmt, ja.
Wobei, fast so gut, doch, besser als der in Altona, in der Nähe der Zeisehallen. Da ist auch noch ein sehr guter, der ist aber kleiner. Aber der hatte sehr guten Matcha.
Es gibt auch noch einen, der ist Richtung Kunsthalle. Nicht Kunsthalle, sondern Deichtorhallen. Da gibt es auch noch einen. In diesem neu hochgezogenen Komplex. Der ist auch sehr gut.
Ach was.
Ja. Ja, für alle Leute, die nicht in Hamburg wohnen, ist es natürlich sehr interessant jetzt dieses Gespräch. Deswegen würde ich behaupten, wir switchen einfach auf das nächste Spiel, damit die Leute wieder einsteigen können. Direkt in die Welt der Indie-Games wieder einsteigen können. Am Hauptbahnhof der Spielindustrie. Und zwar geht es um Easy Delivery Co. Und Easy Delivery Co. ist so eine Mischung aus Fahrsimulation, in Anführungsstrichen, Arcade-Fahrsimulation, sehr Arcade, und Survival in so einem grob pixelig Look, entwickelt von einem einzigen Typen, so wie ich es rausgefunden habe, Sam Cameron heißt er, oder Sam C., wie sein Entwicklername ist. Und man spielt dort einen namenlosen Katzenfahrer, also ein Fahrer, eine fahrende Person, eine Delivery Person als Katze.
Du meinst eine Fahrkatze.
Eine Fahrkatze. Anthropomorphisiert natürlich auch und ist angestellt bei Easy Co. Und das fängt damit an, dass man eben, sehr unvermittelt irgendwie aufwacht. Man hat seinen kleinen Lieferwagen mit so einer, also ohne Verdeck, mit so einer Klappe hinten dran. Ist, glaube ich, modelliert nach diesen klassischen japanischen K-Lieferwegen, mit so einer Ladefläche einfach.
Ah, ja.
Und genau, am Anfang muss man natürlich so ein paar Handbücher durchlesen, die witzigerweise in so einem Retro-Style-PC-Interface als Icons da liegen. Das sind so Mails, die rufst du auf, dann hast du eine TXT-Datei und dann siehst du halt dieses Handbuch. Und als ich das angefangen habe, dachte ich zuerst so, okay, das ist irgendwie so ein klassische Parodie auf so Turbokapitalismus, irgendwie mit so den ganzen Regeln, die man befolgen muss. Und dass man sich mehr oder weniger sein Leben dieser Firma verpflichtet hat, so ungefähr. Und dachte so, okay, weiß noch nicht, ob mich das jetzt so abholt. Da gab es schon zu viel von in diese Richtung. Und deine Aufgabe ist es eigentlich, nur wirklich Pakete von A nach B zu liefern. Und du bist in einer Welt, das ist so eine sehr verschneite, sehr trübe, sehr windige Region in den Bergen. Also alles ist im tiefsten Winter, alles ist grau, es gibt keine Sonne und ist in drei Bereiche unterteilt. Es gibt Mountain Town, es gibt Snowy Peaks und es gibt Fishing Town. Das sind die drei Bereiche, in denen du rumfährst. Und das Wichtigste natürlich, du darfst deine Fracht eben nicht verlieren. So, und deine AuftraggeberInnen sind die LadenbesitzerInnen von den diversen Läden. Also es gibt eine Bar, Bäckerei, ein Café, so ein Home Depot, so ein Supermarkt, Tankstelle etc. Und was direkt auffällt, alle diese Shopkeeper, all diese LadenbesitzerInnen sind auch Katzen. Es gibt eine einzige Person, die keine Katze ist, und das ist MK. MK ist ein Hund. Den erkennst du direkt, wenn du durch die Welt fährst an so einem Pfeifen, weil der sitzt immer an so einem Lagerfeuer und pfeift. Und MK ist dann derjenige, der die Story so ein bisschen voranbringt, der dir so ein bisschen was über die Welt erzählt und der dir so ein paar Aufgaben gibt. Also zum Beispiel auch dann, wenn du in Mountain Town startest, in Mountain Town und irgendwann sagst dann, ja, besuch mich mal in meiner Hütte ins Snowy Peak, aber dafür brauchst du irgendwie Schneereifen, so Winterreifen, um da irgendwie hinzukommen. So, und das heißt, du bekommst von ihm dann eben auch die Quests, die dich so ein bisschen dazu anhalten, Geld zu verdienen. So, Ne? Weil Schnee, Winterreifen kosten Geld und Geld verdienst du nur durch eben Lieferungen. So. Und schnell wird es aber relativ merkwürdig, weil man bemerkt, oder mir ist direkt aufgefallen, und das ist natürlich auch Absicht so, dass in jedem kleinen Ort, in dem man kommt, also in Mountain Town gibt es dann auch noch, das ist halt wie gesagt die Region, und dann gibt es dann zum Beispiel noch, da gibt es Upton, Weston und Easton, weil Upton ist oben auf der Karte, Weston ist im Westen und Easton ist im Osten. Und die Läden in diesen Orten sind komplett copy-paste. Mhm. Das heißt, es sind keine anderen Ladenbesitzer drin, sind immer dieselben drin, die die Dialoge weiterführen, die du vorher geführt hast mit denen, oder die Monologe besser gesagt, weil du redest, du führst quasi, also kannst nicht sprechen. Und die Läden sind, wie gesagt, genau copy-paste, die BesitzerInnen sind auch genau copy-paste und es wird immer abstruser und einige erwähnen auch einen Charakter namens Sepp, der angeblich, naja, also genau wie du aussieht, mhm, und genau wie du auch denselben Job hatte, aber der verschwunden ist und niemand weiß, wohin. Und man weiß nur, du bist nicht Sepp. So. Also es ist alles schon sehr,
ja. Woher wissen die das? Weil man selber nicht spricht und genauso aussieht wie Sepp.
Weil Sepp gesprochen hat.
Ja.
Ja. Genau. Und also man merkt, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig in dieser Welt. Es ist ja auch in der Spielbeschreibung so ein bisschen drin, ja, irgendwie so, cozy, relaxed, driving simulator with secrets. So. Mhm. Und sieht man zum Beispiel auch, wenn man stirbt, dann respawnt man aber vorher, taucht man in so ein Betonlabyrinth auf. Und dann muss man dieses Betonlabyrinth so ein bisschen laufen, so ein paar Minuten, und so Geräuschen folgen, wie so Wasser, also fließendes Wasser oder irgendwie so Vögelgezwitscher. Und dann respawnt man erst wieder. Also irgendwas ist da nicht so ganz, geht nicht ganz mit rechten Dingen zu, sag ich mal. Und das ist auch so ein bisschen Kern dieses Spiels und deswegen werde ich auch nicht weiter spoilern, weil da gibt es natürlich so einige Enthüllungen, die dann erklären, warum da in dieser Region so Dinge passieren, die eigentlich so eher ein bisschen mysteriös sind. Und naja, wie gesagt, von der Spielmechanik her ist es wirklich 90% Aufträge annehmen über den Interface und von A nach B die Fracht liefern und gucken, dass die Fracht nicht verrutscht, weil je nachdem, was für Aufträge es sind, also je schwerer die Ladung ist und je weiter du sie transportieren musst, desto mehr Geld gibt es natürlich auch. Am meisten Geld gibt es natürlich, wenn du dann irgendwie die Region wechselst. Also von, weiß ich nicht, Snowy Peaks über Mountain Town nach Fishing Town gibt es natürlich immer direkt so $100, so ungefähr. Und das hat teilweise so ein bisschen Slapstick-Elemente auch, weil manchmal bekommst du halt wirklich so eine Ladung aus 4 riesengroßen Paketen, die vom Volumen her genauso tief und so breit sind wie deine Ladefläche, aber halt 4 übereinander gestapelt. Mhm. So. Und die Physik ist da schon sehr erbarmungslos. Also wenn du halt irgendwie beschleunigst und halt ein bisschen zu ruckartig nach rechts lenkst, dann fliegen die Pakete nach links runter und dann bekommst du halt weniger Trinkgeld dafür. Also eigentlich klappt es immer, dass mindestens ein Paket drin bleibt. So. Und dann bekommst du einfach weniger Geld für den ausgeführten Auftrag. Und genau, also es ist dann auch quasi ein Metroidvania, weil in jeder Region du halt irgendwie Sachen erwerben kannst, die dich halt weiterbringen oder die dir Zugang zu einem bestimmten Bereich ermöglichen.
Ach so.
Genau, also oder zum Beispiel deine Shortcuts freischalten. Es gibt im Snowy Peak, nee, in Fishing Town gibt es so eine Brücke, die ist abgesichert durch Tore, durch so Gittertore. Und diese Gittertore kannst du halt erst durchfahren, wenn du so eine spezielle Stoßstange gekauft hast. Und dann hast du halt zum einen einen Shortcut zwischen zwei Dingern, aber du brauchst das auch, um im Spiel weiterzukommen, weil dann auch so ein relevanter Punkt, wo du hinfahren musst, den du irgendwie erforschen musst, ist eben auch diese Tore gesichert. So. Genauso wie du bekommst später dann auch als eines der letzten Upgrades so Eis- oder Schneeketten, dass du eben auf Eis besseren Grip hast. Und wenn du auf Eis fährst, dann, wenn du nicht schnell genug bist, dann wirst du halt eingeholt vom brechenden Eis und versinkst halt. Ne? Und das heißt, du musst dann quasi genug Speed haben, dass du rüberfahren kannst. Und dafür brauchst du eben diese Ketten. Genau, das ist ja halt dieser Metroidvania-Aspekt von dem Spiel. Also sehr, sehr subtil Ne? Also du schaltest nicht irgendwie jetzt 1000 neue Sachen frei, dadurch, dass du irgendwie dir Winterreifen gekauft hast. Aber du brauchst es halt, um weiterzukommen, und du kommst halt in manche Gebiete leichter rein oder überhaupt erst rein. Und weil das natürlich alles Geld kostet, sind Lieferungen, wie gesagt, wichtig. Und ich fand das so gut gestaltet im Sinne von, dass am Anfang wirkt es relativ teuer, gerade die späteren Upgrades, dass du irgendwie dann $300 zahlen musst. Aber du bekommst halt natürlich auch, wenn du irgendwie alle drei Gebiete freigeschaltet hast und du in Fishing Town bist, dein Jobprogramm aufrufst, werden dir auch manchmal halt Lieferungen nach Snowy Peaks angezeigt, was dann irgendwie direkt eben $90 bringt oder so, oder $100. Und dann hast du ja schon ein Drittel davon eingespielt. Aber da kommt natürlich auch der Survival-Aspekt mit rein, weil du hast einmal Energie. Wenn die komplett leer ist, dann, also du schläfst nicht, man schläft nicht in diesem Spiel. Du hast Energie, die kannst du auffüllen mit Energy Drinks oder mit Kaffee. Den Kaffee kannst du selber brauen. Dafür brauchst du aber so einen Topf, so einen Kochtopf. Und den kannst du entweder über Feuerholz brauen, das du kaufen musst. Mit einem Feuerzeug kannst du das anzünden, das du auch kaufen musst. Oder du findest zufällig so eine Hütte, wo du so einen Herd hast, wo du dann diesen Topf draufstellen kannst. Und natürlich brauchst du auch Kaffeepulver. Also es ist so eine ganze Lieferkette, sag ich mal, so eine Survival-Lieferkette, die du abarbeiten musst. Und die zweite Ressource ist eben Benzin. Und das ist natürlich relativ einfach. Du fährst zur Tankstelle und tankst voll. So. Und das kostet
auch
Geld.
Kann man auch liegen bleiben? Wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, ich habe es nicht ausprobiert. Man müsste aber eigentlich liegen bleiben können. Also auf jeden Fall, wenn Energie alle ist, dann fährt man einfach um und respawnt irgendwo weiter vorher. Mhm. Und der Auftrag, den man, wenn man einen gerade hatte, der ist dann eben, ja, nicht erfüllt. Und was auch noch dazu kommt, wenn du zu lange draußen bist, weil es teilweise minus 25 Grad hat, da, dann ja, erfrierst du. Das wird durch so einen klassischen Erfriereffekt am Bildschirm, also alles wird immer kleiner und dunkler und so. Das kannst du ein bisschen verzögern, wenn du dein Feuerzeug anzündest oder halt, wenn du Tee trinkst. Dann hast du auch so für eine gewisse Zeit eine Immunität gegen diese Kälte. Genau, das ist so auch so leichte Survival-Aspekte mit drin. Und dadurch, dass diese Ziele einfach relativ klar definiert sind und nicht zu weit weg, hat man auch, also habe ich auch immer genug Motivation gefunden, das weiterzuspielen. Plus natürlich, die NPCs sind auch sehr interessant. Also die haben alle so die haben alle so ein bis zwei prägende Eigenschaften, sag ich mal, weil mit jedem Gespräch, das du führst, oder jedem Monolog, das sind halt nur so 3, 4, 5 Zeilen Text. Also da gibt's dann irgendwie so einen, der die ganze Zeit versucht, dich in so Pyramid-Schemes reinzuziehen, irgendwie so Investment-Schemas. Unter anderem irgendwie wirkt das so, als ob er was verkaufen wollte, was wie so ein KI-Chatbot funktioniert, auch so ein bisschen, ja, so Seitenhieb oder Kommentar auf die heutige Zeit. Oder es entspielt so eine kleine Liebesgeschichte zwischen Ellie, die in der Bäckerei arbeitet, und Fortino, der am Laden arbeitet. Er weiß ja nicht, wie er sie ansprechen soll, weil er ganz schüchtern ist und läuft immer weg. Und sie ist so ein bisschen, so ein bisschen unique in ihren Vorlieben. Und dann meint er so, ja, ich hatte keine Idee, was ich ihr schenken soll. Ich habe ihr einfach dann einen Haufen Erde geschenkt und einen Haufen Matsch. Und dann meint sie so, ah, oh, ist genau das, was ich gesucht habe. Voll geil, dass sie ihm das geschenkt hat. Und dann konnte ich ihn eigentlich ansprechen und so. Also schon ganz cute. Und ja, dadurch, dass es halt nur diese ein, zwei besonderen Eigenschaften gibt, sind die nicht sehr tief, die Charaktere, aber dafür breit, würde ich mal sagen. Wenn man schon halt, das wird immer weiter in die Breite ausgebaut, so die Charakterisierung dieser Figuren, aber halt, die sind nicht sehr tief. So, wenn das Sinn ergibt. Genau. Und auch noch zu erwähnen, ist, dass es zwei Radiostationen gibt. Und mit denen kann man eigentlich schon sein Spielerlebnis bestimmen, wie man dieses Spiel spielen möchte. Weil es gibt eine, wo die ganze Zeit nur so Breakbeat und Drum and Bass läuft und wo man dann, okay, vielleicht eher aufs Gaspedal drückt, so, ne, und versucht dann die Kurven krass zu nehmen, und man kann natürlich auch springen über irgendwelche Sachen drüber und so. Oder es gibt noch eine zweite Station, die mehr so loungigen Lo-Fi-Piano-Beats halt hat, und das ist eher fürs gemütliche Fahren, sondern wenn man ja so ein bisschen durch Schneegeschipper fährt, so nachts, und dann alles so ein bisschen entspannter ist, genau, kann man sich seinen eigenen Vibe zusammenbauen. Das Spiel dauert ungefähr, also ich habe für den ersten Durchlauf 4, 5 Stunden gebraucht, um und bei. Aber es gibt 3 Enden.
Oh.
Und obwohl es eine relativ kompakte Welt ist, gibt es eigentlich schon relativ viel auch so an Lore zu entdecken in dieser Welt. Und ja, ist zumindest stand jetzt so auf meiner Longlist für dieses Jahr. Also definitiv eines der besseren Spiele, das ich dieses Jahr gespielt habe und eine Empfehlung wert. Ja.
Ja, es klingt ganz hervorragend. Es klingt genau nach etwas, was ich auch gut finden würde, woran ich Spaß hätte. Für 5 Stunden ist ja auch easy machbar. Gibt es eine Demo? Gibt es nicht.
Gibt es nicht, nee.
Oh, bis übermorgen ist es noch reduziert. Ist natürlich wieder genau der richtige Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen.
Ja, exakt.
Mir kommt das wahnsinnig bekannt vor irgendwie.
Ja.
Ich kann es aber nicht pinpointen. Aber es macht mich irgendwie glücklich, dass es Fahrkatzen sind und dass du so, also so ein paar Ausschnitte in den Videos, die sehen auch einfach so ein bisschen funny und goofy aus, wenn dir da das Paket runterfällt, goofy, ja. Und du absolut viel zu hoch, viel zu weit irgendwie mit deinem kleinen Laster da springst von der Rampe. Und ist das, also das sieht alles sehr grau aus. Ist das die ganze Zeit so Dämmerlicht?
Also es gibt schon auch Tageslicht. Also bei den Screenshots, der zweite Screenshot.
Wo man so um die Kurve links fährt.
Genau, das ist so das höchste der Gefühle, was die Helligkeit angeht.
Also neblig einfach auch.
Ja, es ist sehr neblig, sehr düster. Genau. Hat einfach so den Vibe, was auch manche Charaktere sagen, dass, ja, so ein bisschen End of the World.
Ja, genau, so losgelöst vom Rest der Welt, auch einfach richtig abgeschottet.
Ja.
Love it.
Genau, aber auch dafür gibt es dann eine Erklärung im Spiel. Aber das müsstest du und müssten die Hörner dann selber spielen, weil das ja, wie gesagt, so elementar ist, so zentral, dass ich das auf gar keinen Fall spoilern möchte.
Hat Sam C. noch irgendwas anderes gemacht vorher?
Das ist eine berechtigte Frage.
Bei Steam ist nämlich nix, aber das heißt
ich glaube. Doch, also er hat schon andere Sachen auch gemacht.
Ich google einfach selber.
Ja.
Aus Kanada. Diverse Projekte.
Tokyo Run, Chosen, Intruder und Data Restored unter anderem hat er gemacht. Sag mir jetzt alles nichts. Aber ja. Genau. Gibt es übrigens auch, also ich weiß nicht, ob es dann noch der Fall ist, wenn diese Episode erscheint, aber gibt es auch diversen Bundles, die sehr passend sind. Zum Beispiel mit Dredge. Ja, von wegen der creepy Atmosphäre, mit Keep Driving, wo es ja auch um Roadtripping geht, und mit dem hervorragenden, immer noch mindestens Top 3 Spiel für mich 2025, Promise Mascot Agency. Weil man dort ja auch so einen K-Truck fährt, diesen Laster. Ne? Das ist so die Connection da. Genau.
Ja, mein Licht ist jetzt ausgegangen, aber Gott sei Dank nehmen wir ja heute ein bisschen früher auf.
Das stimmt, bei Tageslicht nehmen wir auf.
Bisschen
was ist
noch da. Nicht so
wie Delivery Co. Ja.
Ja.
Ist noch ein bisschen Helligkeit da. Aber wenn du es nicht ganz davonläuft, würde ich sagen, kommen wir zu deinem zweiten Spiel, Blast from the Past.
Ja, kennst du das Spiel?
Ich kenne das tatsächlich, ja.
Es ist Pandemonium. Das ist 1996 für die PlayStation erschienen und wir hatten, 96 noch nicht, aber so Anfang der 2000er hatten wir eine PlayStation zu Hause, auf der das halt lief. Wir hatten so eine Handvoll Spiele, nur am Anfang, und das war eines davon. Und das ist auch eines der Spiele, das mich nie loslassen wird. Ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht, ich bin so ein sehr nostalgischer Mensch. Es hat auch damit auf jeden Fall was zu tun. Aber ich habe mir mal versucht, Gedanken zu machen. Und spannend finde ich auch, das Spiel ist von Toys for Bob entwickelt worden. Die haben sich 1989 gegründet und wurden dann 2005 von Activision gekauft. Und gepublished hat dieses Spiel Crystal Dynamics. Die haben sich 92 gegründet und man kennt die von Tomb Raider. 98 wurde Crystal Dynamics an Eidos Interactive verkauft. Die wurden dann wiederum 2005 an Psy Ski Entertainment verkauft. Und das wiederum wurde an Square Enix verkauft dann. Und jetzt bleibt nur noch der Entwickler Eidos Montreal davon, den kennt man ja auch. Und 2022 wiederum hat Square Enix dann unter anderem Crystal Dynamics an Embracer verkauft. Und jetzt so nach den letzten Jahren bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was der Stand der Dinge ist.
Ja.
Aber ich finde, das ist so ein ganz gutes Beispiel für die Konsolidierung der Videospielbranche. So, ja. Und in Pandemonium geht es um zwei, so wie ich es immer verstanden habe, zwei Zauberlehrlinge, die ein Monster beschwören. Die spielen da mit so einem Buch rum, sagen Zaubersprüche, die stehen auf so einer Burg und machen im Grunde Feuerwerk. Und irgendwann beschwören sie ein Monster, das dann die Stadt, die man so in der Ferne sieht, verschluckt. Und dann startet das erste Level. Und man ist dann in so einer Art Overworld, die sehr stilisiert ist. Also es ist so ein lilanes Nichts. Und du gehst quasi von Level zu Level nach rechts. Und das erste ist, das startet an einer Burg. Und dann geht es über Hängebrücken und durch einen Wasserfall, in eine Höhle. Und ganz seltsam irgendwie. Und das zweite Level, das ist dann ein Turm, der ganz lange nach oben geht und dann ganz lange nach unten und dann wieder ganz lange nach oben. Und dann kommst du irgendwann in eine Pilzwelt und du bist aber auch auf einem Heißluftballon und in der Wüste und so eine Spinnenhöhle und sowas. Und es sieht 3D aus, ist aber extrem 2D. Es gibt nur links oder rechts. Manchmal macht der Charakter auch Kurven, in denen dann die Kamera mitfährt. Das erzeugt dann so einen plastischen Eindruck. Und ansonsten kannst du springen und schießen. Und es gibt zwei Charaktere, wie gesagt. Einmal Fergus, der hat, das ist ein Narr und der hat so ein Zepter quasi, das er werfen kann. Ich habe immer Nikki genommen, weil die einen Double Jump hat. Und da muss man nicht so präzise springen, weil es ist ein Jump'n'Run. Habe ich gar nicht erzählt, glaube ich. Vielleicht weiß man das auch einfach. Und sie kann dann halt auch diese drei Kräfte, die es gibt, einsammeln. Einmal so pinke Glitzerkraft, die ist halt ein Hit. Und wenn du einen Gegner damit triffst, ist der sofort, der verpufft er so. Dann gibt es noch Blauglitzern, das vereist die Monster. Was besonders dann wichtig ist, wenn du ein Monster hast, das zum Beispiel drei Hits braucht, das kannst du eineisen, drüber laufen und gut ist. Und dann gibt es noch Grün, damit kannst du die Gegner schrumpfen, dann musst du schnell genug über sie rüberlaufen, bevor sie wieder groß werden. Mhm. Und das ist also ein sehr simples Spiel und damit ist es auch einfacher als zum Beispiel so ein Mario, wo du irgendwelche Spin-Jumps hast oder Rayman. Ich fand das erste Rayman, das hatten wir auch. Das war das Krasseste, was ich jemals versucht habe zu spielen. Ich bin schon daran gescheitert, mich an diesem blöden Hufeisen festzuhalten, ganz zu schweigen von diesen Hubschrauberhaaren. Das ist alles voll schwierig gewesen. Was gab's noch? Crash Bandicoot hatten wir auch. Kannst ja auch komplett vergessen. Das ist ein richtig, richtig schwieriges Spiel einfach. Und hier gibt es halt aber das, was man kennt. Es gibt Herzen, sprich Gesundheit, dann Leben. Wenn alle Herzen weg sind, verlierst du ein Leben. Und Münzen. Wobei bei 300 Münzen resettet sich der Timer wieder auf null. Du kriegst ein Leben dazu und sammelst weiter Münzen. Und das kennt man ja alles. Aber wo dieses Spiel wirklich, wirklich glänzt für mich, ist nicht das Spielerische, das ist ausbaufähig, würde ich sagen. Manches ist nicht ganz so gut zu erkennen. Aber ich wusste als Kind intuitiv, was gefährlich ist und was nicht. Also es ist extrem einfach zu lesen, fand ich. So was wie ein Leben, das extrem selten irgendwo rumliegt, das macht auch einfach schon so einen wichtigen Eindruck, finde ich. Also alles suggeriert dir auf rein äußerlicher, visueller Ebene, was es ist und wie wichtig es ist oder wie gefährlich es ist, fand ich. Und das fand ich richtig gut. Der Soundtrack ist ganz, ganz hervorragend. Ich habe den ganzen Tag schon einen Ohrwurm davon. Und dann finde ich auch den Hintergrund richtig schön. Da habe ich früher nie so drauf geachtet, logischerweise. Ich war damit beschäftigt, was so im Vordergrund passiert und was halt so Gefahren sind oder welche Abgründe ich überspringen muss. Aber im Hintergrund gibt's auch noch mal eine ganze Welt irgendwie und das passt alles so schön zusammen. Und man fühlt sich wirklich als Teil dieses Levels, egal wie abstrus das irgendwie ist, so später irgendwelche Weltraumbosse oder sowas. Und nichts davon ist wirklich relevant, was da im Hintergrund passiert. Aber es trägt so viel zur Atmosphäre bei und zu diesem Flavor einfach. Weil man erahnt, dass da irgendwie eine Geschichte und eine Welt dahinter steckt. Tut es dann, glaube ich, gar nicht. Wie gesagt, es wird, glaube ich, nie wirklich relevant. Aber es ist krass ausgearbeitet für so ein Jump'n'Run Ende der 90er, fand ich. Ja, und dieses Spiel, es lässt mich irgendwie nicht los. Ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren, das ist bestimmt auch schon 10 Jahre her, habe ich es dann mal durchgespielt. Als Kind bin ich nie über das 5. oder 6. Level hinausgekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. 18 oder so? 30? Naja, 18, viele. 18,
glaube ich. Sagt zumindest 7.
18 ist wirklich richtig. Krass. Mhm. Ja, nee, habe ich gesehen, habe ich es wohl, wenn es jemand anders gespielt hat, aber ich hätte auch Lust, das nochmal zu spielen. Das Problem ist nur, bei Steam ist es wohl ein minderwertiger Port, der da angeboten wird für, okay, 83 Cent jetzt gerade. Ansonsten ja. 5,99. Schade, ja, das Angebot ist auch vorbei, wenn diese Folge erscheint. Ich habe es bei GOG für 89 Cent gekauft, aber da noch nicht zum Laufen gebracht, leider. Ja, würde ich gerne, weil Pandemonium war irgendwie sowas, das ist einfach ein spannendes Spiel. Und ich würde jetzt gerne wirklich nochmal wissen, ob es einfach so nostalgiegetrieben ist bei mir. Oder ob es vielleicht einfach ein einfaches Jump'n'Run ist und deswegen trotzdem noch Wert hat. Merit, Value, was auch immer. Ja.
Ja. Ja. Ja, ich wollte quasi gerade fragen, ob du denkst, dass sich das Spiel, so ein Spiel heute noch funktionieren würde oder ob es einfach der Nostalgiefaktor ist. Wobei wir ja gerade wieder dabei sind, diese mitten in diesem Revival dieser zumindest Grafik-Ära.
Ja.
Sag ich jetzt mal.
Aber die Frage ist ja auch, wieso sollte es nicht funktionieren? Also was an, ich weiß nicht, Jump'n'Runs funktioniert heute nicht mehr. Ich finde, das ist ein sehr zeitloses Genre.
Ja, fair. Also ich meine, die Standard, das Standardargument wäre natürlich, ja, nicht genug Pixel. Sieht cute genug aus, aber das ist ja auch kein Argument.
Oh mein Gott, das ist ja kein Argument.
Ja. Ja,
das ist eine
also,
sehr schwache Meinung.
Ja. Also es scheint ja wirklich der gesamte PC-Port, ich weiß gar nicht, ob es dann bei GOG besser ist, scheint ja eher so ein bisschen mau zu sein. Aber ja.
Aber ich meine, niemand kann sich heute irgendwie alte Spiele leisten. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei Pokémon so ist. Ich google das mal.
Es gibt, glaube ich, schon einige Spiele, die
PlayStation-Spiel bei eBay,
die quasi nicht leistbar sind finanziell, ja.
Also, ein kursorischer Blick sagt mir, es ist alles von 15 Euro bis 90 Euro dabei.
Aber 15 Euro, dann kaufst du noch eine PS2 für 50 Euro und hast du ein AAA-Spiel, also Preis für ein AAA-Spiel, hast du dann noch mal die volle Pandemonium-Experience.
Ich habe sogar noch eine PS2 hier.
Ja, siehst du.
Tja, oder? Doch, habe ich, glaube ich, noch. Wäre ja Wahnsinn von mir, die zu entsorgen.
Das stimmt. Also mindestens verkaufen heutzutage.
In this economy.
Ja.
Nee, du. Ich habe viele PS1-Spiele noch. So Dino Crisis, Final Fantasy 9, irgendein Harry Potter-Spiel, so das zweite, glaube ich. Die werde ich nicht verkaufen. Vielleicht sind die irgendwann mal sehr viel Geld wert und vielleicht hittet mich irgendwann noch mal so richtig die Nostalgiekeule, dass ich es brauche.
Wer weiß. Ich habe den Fehler gemacht, meine PS2 zu verkaufen, meine PS3, meine Xbox 360, alles verkauft.
Oh, die 360 habe ich auch verkauft und ich habe es jetzt exakt einmal bereut. Weil das war schon irgendwie.
Man muss aber auch sagen, dass, also natürlich ist keiner der großen Spielekonzerne der Freund von irgendwem außer seiner Shareholder. Das ist ja offensichtlich. Ja. Aber Microsoft hatte zumindest schon so eine Phase, wo die schon sich bemüht haben, so diese alten 360- und Xbox-Titel spielbar zu machen.
Ja.
So auf modernen Konsolen. Das war ja auch ganz viel im Game Pass, sind ja auch ganz viele 360-Spiele und Xbox-Spiele. Und das muss man, glaube ich, schon, also es ist ein bisschen der Einäugige unter den Blinden in dem Fall, in der Hinsicht, finde ich, was so die ganzen großen Plattformhersteller angibt. Weil klar, Nintendo hat das auch, aber Nintendo ist da sehr selektiv gefühlt. Und du musst ja jede einzelne, diese einzelnen Spiele teilweise ja auch noch irgendwie kaufen im E-Shop, wo dann die Lizenz dafür nur hast. Und Microsoft ist zumindest okay. Wenn du ein Laufwerk hast, kannst du die alten Spiele eh noch spielen. Also gute Rückwärtskompatibilität. Und wir haben auch mal viele im Game Pass von den beliebtesten Spielen, sag ich mal. Also, ja.
Ja, wobei, also jede Konsole, die man jemals hatte, zu behalten, ist ja auch nicht die Lösung. Das wird ja irgendwann zum Platzproblem auch einfach. Und das nächste Problem ist ja der Fernseher, der hier bei uns steht, der hat natürlich gar keinen SCART-Anschluss mehr. Also ich könnte die PS2 nicht mehr anschließen. Ich hatte eine Zeit lang noch so einen alten Monitor hier, bei dem das ging. Aber den habe ich beim letzten Umzug verkauft, weil let's be real, wann macht man sowas mal?
Ja, das ist dann, wenn man nicht so wie wir beide. Und ich vermute auch fast ein Großteil unserer Hörenden, wenn man eben nicht ein Finance-Bro ist, beispielsweise, der dann irgendwie sich seine Stadtvilla mit Garten leistet und dann irgendwie einen Raum hat, wo er nur seine ganzen Konsolen und Spiele und so drin hat. Da geht das natürlich dann, ne? Da stellt man dann seine drei Monitore hin oder für jede Konsole einen Monitor, so ungefähr. Und dann geht das. Aber ja, genau. Diesen Luxus haben, glaube ich, die wenigsten, gerade auch aus unseren Zirkeln. Deswegen wird es bei den offiziellen Angeboten bleiben. Oder wenn man Glück hat und man selber noch die Konsolen behalten hat und die Spiele behalten hat und die DVDs noch lesbar sind heutzutage. Das ist ja auch so ein Punkt. Irgendwann werden diese ganzen physischen Medien ja, also naturgemäß einfach, sind die nicht mehr lesbar.
Ja. Gott, da will ich gar nicht dran denken. Weil das ist so ein Teil der eigenen Vergangenheit auch, wird einfach ausradiert irgendwie. Da ist kein Zugriff mehr drauf und dann vergessen Leute. Und das ist so, da fühle ich mich extrem unwohl mit diesem Gedanken, dass es einfach so, weg ist dann.
Ja.
Naja. Ist auch ein bisschen Me-Problem, aber vielleicht, wir werden das nicht lösen können.
Das ist schon legitim. Das ist schon legitim. Aber was zumindest hoffentlich noch etwas länger von Dauer sein wird, sind
wir.
Cloud-Speicher. Wir und Cloud-Speicher und damit auch die Möglichkeit, unseren Podcast zu hören, der im Internet lebt und nicht auf einem physischen Medium. Wobei, wer weiß, was in 20, 30 Jahren ist. Aber for now ist Lost Levels auf jeden Fall safe, würde ich sagen. Und deswegen können wir, glaube ich, gut mit Gewissens hier den Cut machen für diese Episode. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt den Podcast gerne mit eurer Gang und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei ja, YouTube, Kommentare da. Und Apple Podcast könnt ihr auch noch bewerten, gerne, wenn ihr mögt. Bei YouTube könnt ihr abonnieren, den Daumen drücken, die Glocke drücken, auch so weiterempfehlen, etc. In eure Playlists packen, beispielsweise. Und ansonsten findet ihr alle unsere Episoden auf lostlevels.de und auf Blue Sky sind wir erreichbar unter @lostlevels.de. Christina, wo treibst du dich im Netz herum?
Fast überall unter @chrissykills.
Hervorragend. Mich findet ihr überall im Netz unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Und natürlich, nicht zu vergessen, wie jedes Mal an dieser Stelle, vielen Dank an Pete Electro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf BlueSky unter mitvorteil.bsky.social und auf YouTube unter seinem Pen & Paper Rollenspielkanal mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.